mit euch, von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, während der moderne Staat Israel gerade um seine Existenz kämpft, führt uns das Gotteswort, das uns heute aufgegeben ist, zum Anfang der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Wir haben die Geschichte eben schon einmal gehört. Die Menschheit hatte sich mit dem Turmbau zu Babel endgültig selbst an die Stelle Gottes setzen wollen. Wir machen uns einen großen Namen. Wir haben alles im Griff. Wir wissen selbst, was gut und böse ist. Wir brauchen keinen Gott, der uns vorschreibt, was wir tun und lassen sollen. Und da hätte Gott endgültig abwinken können. Mit dieser Menschheit ist nichts zu machen. Ich geb's auf. Aber Gott hat in seiner Güte einen anderen Plan. Während die einen noch groß rauskommen wollen, sich einen großen Namen machen wollen, fängt Gott wieder ganz klein an. Er sucht sich einen einzelnen Menschen, einen Mann, mit dem will er neu anfangen. Nicht ein großes, reiches und starkes Volk, das sich irgendetwas auf sich selbst einbilden kann. Mit dir, sagt Gott zu diesem Mann, mit dir fange ich neu an. Und damit du gar nicht erst in die Gefahr kommst, dir irgendetwas auf dich selbst einzubilden, musst du mal erst von zu Hause weg. In ein Land, das ich dir erst zeigen werde. Und dann werde ich es dir geben. Und dort werde ich dich dann zu einem großen Volk machen. Ich werde es tun. Also alles, was du in Zukunft hast und bist, verdankst du mir. Unser Mann, Abraham heißt er noch, lässt sich auf dieses Abenteuer ein. Nichts mehr in der Hand zu haben, alles von diesem Gott zu erwarten. Er vertraut diesem Gott, von dem er augenscheinlich noch so gut wie nichts weiß. Der war nicht schon immer fromm, sondern Gott hat ihn angesprochen und gesagt, mit dir geht's jetzt neu los. Und immerhin, Abraham ist 75. Da bereiten sich die meisten von uns langsam innerlich auf den Ruhestand vor. Also mit Ausnahme der Diakonissen, die dürfen noch länger. Aber alle anderen sind längst im alten Teil angekommen und sagen, jetzt mal langsam. Er verlässt mit 75 die Sicherheit seiner Sippe, die Altersversorgung. Und er zieht in ein Land, das er nicht kennt und wo ihn keiner kennt. Abraham ist zwar verheiratet, aber kinderlos. Also wenn da noch irgendetwas werden soll, dann doch nur, wenn es dieser Gott will und wenn er es schenkt. Und obwohl man es doch eigentlich in diesem Moment gar nicht erwarten sollte, Abraham tut es. Abraham vertraut diesen Versprechen dieses Gottes und er gehorcht dem Auftrag, er macht sich tatsächlich auf den Weg. Und dann landet er in Kanaan. Dieses schmale Land zwischen Jordan und Mittelmeer. Mit ihm unterwegs ist Sarai, seine Frau, sein Neffe Lot und vielleicht auch da schon dessen Frau. Das ist alles, was an Familie mitgeht. Hier in Kanaan leben sie als Nomaden, ohne festen Wohnsitz, mit ihrem Kleinvieh, Schafe, Ziegen, Rinder kommen dann wohl auch noch dazu. Knechte und Mägde versorgen den doch langsam steigenden Wohlstand. So ist der erste riesengroße Glaubensschritt, den Abraham gegangen ist. Er vertraut dem Wort dieses Gottes mehr als dem, was er an sich selber und um sich herum sehen kann. Da ist nämlich nichts. Und jetzt ist er da in Kanaan als Nomade unterwegs und dann bricht eine Hungersnot aus. Das Leben Abrahams und seiner überschaubaren Familie scheint bedroht. Und Abraham macht jetzt das, was alle Menschen in Hungerzeiten tun. Er zieht dahin, wo es noch was zu essen gibt. Konkret nach Ägypten, ins fruchtbare Niltal. Wenn man dies so liest, dann merkt man, die Sache hat einen einzigen Haken. Das ist menschlich alles irgendwie richtig. Aber von einem Auftrag Gottes zur Flucht nach Ägypten ist in den Berichten nirgendwo die Rede. Vertraut Abraham wirklich den Versprechen Gottes? Oder am Ende doch nur dem, was er vor Augen hat? Jetzt weiß er nicht mehr weiter, also greift er in die Kiste dessen, was man eben so tut. Es sieht so aus, als würde Abraham hier eigenmächtig handeln. Und das passt dann auch zur Fortsetzung dieser Geschichte, denn kaum ist er in Ägypten angekommen, fürchtet sich Abraham. Er fürchtet, dass sich jemand in Ägypten in seine Frau verguckt und ihn dafür aus dem Weg räumt. Und darum verbreitet er eine Lüge. Sarai, sagt er, ist meine Schwester. Und das heißt, die ist noch zu haben. Und dann kommt es, wie er es ja befürchtet hat. Der unersättliche Pharao fügt Sarai seinem Harem hinzu. Aber das ist ja objektiv Ehebruch. Die ist ja eigentlich verheiratet. Und darum funkt der lebendige Gott dazwischen. Zugunsten von Abraham und Sarai. Obwohl sie es ja nicht verdient haben. Sonst wäre die Geschichte Israels an dieser Stelle zu Ende gewesen. Nichts mit der Nachkommenschaft Abrahams. Also auch moralisch ist der Stammvater Israels nicht besser als andere Leute. Lügen, Tricks, Misstrauen, ob Gott es wirklich gut meint. Er ist ein Sünder, wie alle anderen Adamskinder auch. Wenn es mit ihm und dem Volk Gottes weitergeht, dann nur, weil Gott Gnade schenkt. Und weil Gott seinen Rettungsplan für die Menschheit umsetzen will. Er möchte so zum Ziel kommen. Und da setzt jetzt unser heutiger Predigtext ein, den wir eben schon mal gehört haben. Ich lese nur die ersten vier Verse erst einmal. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau, mit allem, was er hatte, und Lot, sein Neffe, mit ihm. Sie zogen ins Südland von Israel, in den Negev, würden wir heute sagen. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai. Eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Bis hierhin erstmal. Ich dachte, es ist so ein bisschen wie beim Monopoly-Spiel. Ich weiß ja nicht, wann Sie es zum letzten Mal gespielt haben. Gehe zurück auf Los. Egal, was zwischendrin war, jetzt Reset, würde man heute beim Computer sagen, zurück auf Null. Abraham knüpft an den Heilsweg Gottes mit ihm wieder an. Er geht zurück ins verheißene Land, und zwar dorthin, wo er schon mal intensiv Gottesdienst gefeiert hat. In die Nähe von Bethel, im südlichen Bergland von Kanaan. Jetzt, so verstehe ich sein Handeln, jetzt bleibe ich dir treu. Das Ausbüchsen nach Ägypten war nicht in Ordnung. Ich habe Mist gemacht, aber ich darf aus deiner Gnade noch einmal neu anfangen. Hier zurück in die Spur, dahin, wo Gott mich haben will, ins gelobte Land und an den Altar zu ihm hin, wo ich ihn ehre und anbete. Jetzt bleibe ich dir treu, du gnädiger und treuer Gott. Wie sich sein Glaube bei der nächsten Herausforderung bewährt, das sehen wir uns gleich an. Vorher möchte ich noch eine kurze Linie aus der Geschichte Abrahams in unsere Gegenwart ziehen. Denn vielleicht sind ja auch Menschen hier, denen es ähnlich geht wie Abraham. Sie haben wie er mutig im Glauben angefangen. Sie haben Gottes Versprechen gehört. Das Versprechen, dass es durch Jesus, dem Nachkommen Abrahams, zwar keinen Platz im heiligen Land gibt, aber eine Wohnung im Himmelreich. Sie haben ihm ihr Vertrauen geschenkt und angefangen, Jesus nachzufolgen. Seinen Willen, nach seinem Willen zu fragen und ihn dann auch zu tun. Aber dann kamen Herausforderungen des Alltags. Was werden die Leute sagen? Muss man alles immer so eng sehen? Warum geht es den Bösen in der Welt so gut? Warum nimmt mir Gott meine Sorgen und Schmerzen nicht weg? Und dann sind faule Kompromisse die Folge. So wie bei Abraham in Ägypten. Es war ja alles gut gemeint, aber ohne den und zum Teil gegen den Willen Gottes. Eigene Handlungsmuster setzen sich durch, die nicht zu Gottes Geboten passen. Aber der gnädige und barmherzige Gott macht dir die Tür auf. Zum Rückweg in seine Arme, so wie bei Abraham. Du darfst umkehren und neu anfangen. Wie Abraham aus ganzem Herzen den Namen des Herrn anrufen. Vielleicht wird dir darum heute dieser Betelsaal zum Betel, zum Haus Gottes, in das du zurückkehrst. Allerdings ein irdisches Paradies ist das hier auch nicht. Weder auf der Hensoldshöhe noch bei Abraham in Kanaan. Ich lese weiter. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Bis da. Ich habe es eben schon gesagt, kommt einem ja alles sehr bekannt vor. Streit. Streit um die lebensnotwendigen Weideflächen und Wasserstellen. Streit zwischen den wenigen Gottesfürchtigen inmitten einer radikal heidnischen Umgebung. Und das ist nicht nur peinlich, wenn sich Christen untereinander streiten und wenig einladend. Das könnte hier in Israel auf die Dauer auch gefährlich werden. Wenn die vielen heidnischen Stämme, die es da eben gibt, die da ja auch schon wohnen, merken, wie wenig die sich da einig sind. Was jetzt? Ich lese weiter. Da sprach Abraham zu Lot, es soll kein Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder, also besser verwandte Männer, kann man es übersetzen. Es ist ja Onkel und Neffe. Wir sind verwandt. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Und da hob Lot seine Augen auf und er sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Sie war bis nach Zoar hin wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Verwandter, ein Bruder von dem anderen, sodass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten jener Gegend. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Bis dahin. Abraham will keinen Streit. Er sieht die Gefahren, die sich für beide daraus ergeben. Und Abraham kann großzügig sein. Er weiß um Gottes großartige Landverheißung und er kann darum dem jüngeren Neffen den Vortritt lassen. Er muss nicht krampfhaft für das Seine sorgen, das kann er Gott überlassen. Und Lot dann die Wahl überlassen. Lot allerdings hat, so wie es klingt, anderes im Kopf. Ihm geht es nicht um Gottes Verheißungen, sondern um den offensichtlichen Vorteil. Wähle dir, was du willst. Er schaut sich um, von Bethel aus kann man jetzt nicht nur den Altmühlsee sehen, sondern das ganze fruchtbare Jordantal. Also von Bethel in Israel. Bis ganz zum Süden runter. Man hat so, je nach Witterung, hat man so das ganze Jordantal vor sich. Und Lot guckt da runter und es erscheint ihm wie der Garten Eden. Oder zumindest mal wie das fruchtreiche Niltal, was ja für Sicherheit sorgt. Also nie wieder Flucht nach Ägypten, wenn das Gute doch so nahe liegt. Und Abraham lässt es zu. Eigentlich hätte Lot ja jetzt auch sagen können, du Abraham, du hast die älteren Rechte. Dich hat der Herr auserwählt. Du bist mein zu ehrender Onkel. Also, danke für das Angebot, aber du bist dran. Aber wenn ich es richtig sehe, Lot ist gefangen von dem, was er sieht. Er guckt dahin und das springt ihn an und sagt, her damit. Und was Gott wohl will, scheint ihm reichlich egal zu sein. Und Abraham? Er kann dem lebendigen Gott vertrauen und loslassen. Die offensichtliche Unverschämtheit Lots und den Verlust des augenscheinlich besten Landes, Abraham kann es loslassen. Abraham bleibt im kargen Hügelland von Kanaan. Und man fragt sich, hat Abraham jetzt das schlechtere Teil erwählt? Hat er den kürzeren gezogen? Unser Bericht ist noch nicht zu Ende. Zunächst heißt es am Ende unseres Absatzes in Vers 13,
Als Lot nach Sodom zieht, die wohl reiche und befestigte Stadt im Süden des Jordantals, aber die Leute von Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Ich finde, dieser Satz ist wie eine kalte Dusche über die Pläne von Lot. Äußerlich ist alles wunderbar. Lot hat das äußerlich beste Teil gewählt. Mehr geht in der Gegend nicht. Der Wohlstand ist mit Händen zu greifen, da wird es ihm gut gehen. Keine Angst mehr vor Hunger und irgendetwas anderem. Aber die Leute da waren in Gottes Augen böse. Sie lebten stracks wider den Herrn. Nicht umsonst ist Sodoms Gottlosigkeit auch im Deutschen sprichwörtlich geworden. Da geht es zu wie Sodom und Gomorra. Lesen Sie mal 1. Mose 19, schauderhaft, wirklich schauderhaft. Und Lot? Lot merkt augenscheinlich nichts davon. Ob er den lebendigen Gott so sehr aus den Augen verloren hat? Manche Ausleger fragen, ob Lot die ganze Zeit eigentlich nur so eine Art Mitläufer gewesen ist. Da ist Abraham, der Mann der Gottesverheißung und des Glaubens. Und Lot läuft einfach mit. Vielleicht sucht er ein bisschen Abenteuer jenseits der langweiligen Heimat oder vielleicht auch in der Ferne größeren Gewinn als in den abgesteckten Claims da im Zweistromland, wo er herkommt. Und vielleicht gibt es das ja heute auch, dass wir im Glauben an Jesus, ich sag's mal, so eine Art Mitläufer sind. Ja, na klar sind wir irgendwie dabei. Hier im Gottesdienst oder in der Andacht, in der Klinik oder in der Gemeinde zu Hause. Und irgendwie ist es ja auch gut so. Man hat den Eindruck, dass hier Glaube gelebt wird. Dem Pfarrer sieht man sein Christsein ja schon am Talar an und unseren Diakonissen an der Tracht. Das sind so die Profi-Christen. Die sind so. Und irgendwie ist das ja auch beruhigend, zu wissen, dass es da Menschen gibt, die beten, die auch für mich mitbeten. Schön, dass es so engagierte Christen gibt. Aber die eigentliche Frage ist doch, wo bin ich eigentlich? Wo ist mein Herz? Bin ich dabei? Gehöre ich dem lebendigen Gott, dem Gott Israels, der durch Jesus Christus auch mir die Arme öffnet? Oder bin ich nur Mitläufer, Zuschauer beim Glauben der anderen? Lot sieht nur, was vor Augen ist. Und das ist beeindruckend. Aber dass das in Gottes Augen eine hohle Fassade ist, das nimmt er nicht wahr. Und so nimmt dann auch die tragische Geschichte von Lot ihren Lauf. Die nächsten Kapitel sind voll von allen möglichen, was da los ist. Das kriegen wir jetzt nicht in der Kürze der Zeit hin. Lot, ein Mitläufer? Und Abraham? Gott hatte Land versprochen. Aber das beste Stück gehört jetzt Lot. Gott hatte Nachkommen versprochen. Aber Abraham und Sarah sind kinderlos, weit jenseits der 70. Und der einzige Verwandte, sein Neffe, verschwindet in der Ferne. Also wohl auch in der Gottesferne. Lot hätte ja für den alten Abraham und Sarah vielleicht noch an Kindesstelle treten können. Aber das ist jetzt auch vorbei. Also nichts mehr. Nichts mehr da, was man jetzt greifen könnte von dem, was Gott ihm mal zugesagt hat. Ich lese weiter. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden und Süden, nach Osten und Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen, ewiglich, für immer. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land, die Länge und die Breite, denn ich will dir es geben. Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain, so eine Baumgruppe, Mamre, die bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Abraham ist allein, als Lot geht. Aber Gott, der Herr, hat ihn nicht vergessen.
Anders als in Ägypten hat Abraham nicht die Verheißungen Gottes in die eigene Hände genommen. Er hat seinem Gott vertraut. Und in dem Moment, wo Abraham jetzt ganz alleine ist, da meldet sich Gott, der Herr, und wiederholt seine Verheißung. Abraham sieht auch nicht mehr als vorher. Er sieht weiter sein hohes Alter und die Kinderlosigkeit und den Staub des kanaanäischen Berglandes. Und von dem gehört ihm als Nomaden bis jetzt kein Quadratmeter. Aber Abraham vertraut dem lebendigen Gott, dass er zum Ziel kommt und dass er zu seinem Wort steht, auch wenn davon im Moment nicht zu sehen ist. Wie Gott das dann umsetzt, das ist eine andere Geschichte. Und er setzt es um und Abraham darf das Land in Besitz nehmen. Und Gott schenkt ihm Nachkommen bis heute. Aber vielleicht ist das die stärkste Botschaft dieser Geschichte. Dazu gehört die Großzügigkeit des Glaubens, ja. Auch die Freiheit zum Verzicht. Aber beides hat seine Wurzel in einem Gottvertrauen, das dem Wort Gottes mehr traut als dem vorübergehenden Augenschein. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So lernen wir es bei Abraham in dieser ganz konkreten Lebenssituation. Und so ruft es uns Jesus zu. Und darauf dürfen auch wir uns verlassen. Amen. Herr Jesus, in unserem Leben ist das wohl auch manchmal so, dass wir deine Worte hören, aber so wenig davon sehen. Unsere Erfahrung nicht hinterherkommt. Herr, und dann wollen wir wie Abraham dir vertrauen, dass du zum Ziel kommst mit uns. Und dann dürfen wir bei dir bleiben und wieder zurückkehren zu dir und wollen uns nicht blenden lassen von guten, schönen, wichtigen Dingen, die am Ende aber nicht tragfähig sind und am Ende manchmal sogar richtig böse. Herr, hol du uns zurück hin in deine Arme und lass uns auf dein Wort hin weiterziehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.